Heute will ich einem Affekt nachspüren. Einem Affekt, der sich als Abwehr äußert. Und zwar als Abwehr, die sich regelmäßig bei mir einstellt, wenn sich Gespräche mit Freunden oder auch Fremden in einen ganz bestimmten Themenbereich bewegen. Ausgelöst wird diese Abwehrhaltung durch eine Überbetonung bzw. Lobpreisung der Präsenz in der Gegenwart. Ein Beispiel. Neulich bei einer Veranstaltung erzählt mir mein Gesprächspartner, dass er sich seit einiger Zeit intensiv mit Meditation auseinandersetzt, was sein Leben verändert habe. Denn nie zuvor habe er es geschafft, so im Jetzt zu sein, wie in diesen Zuständen, in denen er seinen Geist vollkommen entleert. Während er erzählt, merke ich, wie ich innerlich einen Schritt zurücktrete, eine höfliche, aber skeptische Miene aufsetze und im Augenwinkel nach einem Ausweg aus dem Gespräch schiele. Ich höre ihm also gar nicht mehr richtig zu, sondern kontempliere Fluchtwege. Und dabei wird eine Stimme in mir laut, deren Gemurmel ich irgendwie schon kenne, doch dieses Mal höre ich hin, was sie sagt. Und bin ein wenig überrascht. Denn die Stimme sagt, der will mir das Denken ausreden. Der will mir das Denken ausreden? Wieso das denn? Der arme Mensch spricht über seine persönlichen Erfahrungen mit einer bewährten Praxis, die ihn glücklich zu machen scheint, und dabei ist er nicht mal missionarisch. Hier will also keiner an mein Denken ran. Mir will niemand irgendwas wegnehmen, aber anscheinend fühle ich mich von Praxen und Diskursen, die sich auf die Intensitäten von Präsenz berufen, irgendwie bedroht. Warum? Ich muss betonen, dass ich keine Ahnung von Meditation habe. Was ja irgendwie auch kein Wunder ist, wenn ich mir immer, wenn das Thema aufkommt, innerlich die Ohren zuhalte und la 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 mache. Ich kann und will mir an dieser Stelle also kein Urteil erlauben. Aber ebenso wenig will ich jetzt mein Versäumnis nachholen und mich brav mit Meditation oder Achtsamkeit und dergleichen auseinandersetzen, um dann festzustellen, dass ich das alles zu Unrecht in einen Topf werfe. Was ich aber untersuchen will, ist meine Abwehr. Denn ich glaube ja fest daran, dass in derlei Abstößen immer was steckt, dem man nachgehen kann. Etwas, das man gedanklich aus- und entwickeln kann. Dazu muss ich aber erstmal klären, was ich eigentlich mit Denken meine. Dazu arbeite ich unter anderem mit Martin Heideggers Text »Was heißt Denken?«, einer Niederschrift seiner letzten Vorlesung aus dem Wintersemester 1951-52. Nicht etwa, weil sich darin eine Begriffsbestimmung finden ließe. Diesen Versuch erklärt Heidegger als ähnlich unsinnig, wie eine Abhandlung über Schwimmen zu lesen, um schwimmen zu lernen. Nicht wegen einer Definition von Denken also beziehe ich mich auf Heidegger, sondern weil ich in diesem Text einiges finde, womit ich arbeiten kann, um mir meine Abwehr etwas plausibler zu machen. Meine Frage an mich selbst ist also an Heidegger angelehnt, allerdings nur punktuell. Denn im Gegensatz zu Heidegger frage ich nicht, was Denken heißt, sondern was hier Denken heißt. Mich interessiert, was meine Abwehr, diese paranoide und etwas vorlaute innere Stimme, Denken heißt. Wenn die Stimme behauptet, der will mir das Denken ausreden, was könnte dann gemeint sein? Meine Freiheit? Meine Freiheit zu denken, was ich will? Oder überhaupt denken zu dürfen, also nicht sinnlich aufgespannt in der Gegenwart gefangen zu sein? So à la, meine Gedanken sind frei, das kann mir keiner nehmen. Ist Denken Freiheit? Das könnte man meinen, wenn man unter Denken versteht, dass es frei über den Dingen schwebt, wie der Maler Philipp Gaston es tut. 1974 spricht dieser an der Yale School of Music and Art über seinen Arbeitsprozess und erklärt, warum er Künstler geworden ist und nicht etwa Philosoph. Interessanterweise taucht diese Frage ja immer wieder mal auf. In Paul Valéry's Text »Eupalinos oder der Architekt«, zu dem ich letztes Jahr zwei Episoden gemacht habe, stellt sich Sokrates die gleiche Frage, allerdings aus Sicht des Philosophen. Gaston fragt aus Sicht des Künstlers, warum ist er kein Philosoph geworden? Und antwortet, dass das Geschäft des Philosophen das Denken ist. Und das Denken ist frei. Für den Künstler sogar viel zu frei. Zitat: What I found over the years is that thinking is too free. I mean, boy, it's like a spaceship. You're like a space cadet. You can move everywhere freely. Boom. You can zoom all around. As soon as a guy proposes a thought, you propose the opposite, and you get very involved in all kinds of sophistries and interesting philosophical and speculative thought. And it's interesting. But I think the difference between a philosopher and a painter is that the moment you use the stuff, there's a commitment, a resistance, where you're not so free. Zitat Ende. Für Gasten ist Denken unter Umständen interesting, aber letztlich beliebig, weil es zu frei ist. Es schwebt über den Dingen und lässt sich nicht wirklich auf sie ein. Es fühlt nicht den Widerstand des Materials. Das, würde Heidegger sagen, das ist gar kein Denken. Das ist bloßes Resonieren. Und das kann man als interessant bezeichnen, aber nur, weil es einen Begriff von Interesse zugrunde legt, der seine eigentliche Wortbedeutung vergessen hat. Denn eigentlich bedeutet Interesse, Interesse, das markiert Heidegger natürlich mit einem seiner berüchtigten Bindestriche, denn eigentlich bedeutet Interesse Zwischensein. Zitat: Interesse heißt unter und zwischen den Sachen sein, mitten in einer Sache stehen und bei ihr bleiben. Allein für das heutige Interesse gilt nur das Interessante. Das ist solches, was erlaubt, im nächsten Augenblick schon gleichgültig zu sein und durch anderes abgelöst zu werden, was einen dann ebenso wenig angeht wie das vorige. Man meint heute oft, etwas dadurch besonders zu würdigen, dass man etwas interessant findet. In Wahrheit hat man durch dieses Urteil das Interessante bereits in das Gleichgültige und als bald Langweilige abgeschoben. Zitat Ende. Ein Denken, das mit den Dingen fertig wird, sodass sie einen nichts mehr angehen, ist für Heidegger nicht eigentlich Denken. Das Resonieren mag sich die Dinge aus der Höhe, also aus der Vogel- oder Raumschiffperspektive aneignen und darin frei sein, seine Objekte nach Belieben zu wechseln, aber wahres Denken bleibt nach Heidegger zwischen den Dingen. Das, was Gasten also der Malerei vorbehält, wenn er sagt, there's a commitment, a resistance where you're not so free, das Gleiche gilt mit Heidegger auch für das Denken. Beide, Malerei ebenso wie das Denken, werden mit den Dingen nicht fertig. Und das deckt sich auch mit meinem Gefühl, mit dem, was ich in meiner Abwehrhaltung Denken heiße. Denn wenn die Stimme sagt, der will mir das Denken ausreden, dann meine ich eben nicht meine gedankliche Freiheit, verstanden als Mobilität, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Ich fürchte um die Materialität des Denkens, um die Reibung, die entsteht, wenn man sich an den Dingen abarbeitet. Ich fürchte also um die Objekte meines Denkens. Und damit um das Widerständige des ganzen Plunders, der eben bedacht werden will, aber sich nicht einfach so überdenken lässt. Die Angst, dass mir jemand ans Denken ran will, ist also vielleicht die Angst, es in einer radikalen Präsenz entleeren zu müssen, es vom Stuff zu befreien und damit obsolet zu machen. Stellt sich also die Frage nach dem Stuff des Denkens, nach diesem ganzen Weltenplunder. Woran reibt sich das Denken? Welchen Status haben die Objekte unseres Denkens? Warum werden wir nie mit ihnen fertig? Und warum sollte diese unendliche Bewegung erstrebenswert sein? Für Heidegger bedeutet zu denken, nicht mit Vorstellungen zu hantieren, also den Dingen, die man als schon gegeben voraussetzt, einfach hinterherzudenken, sondern Denken ist wesentlich durch das noch nicht bestimmt, das noch nicht Gedachte. Denken ist Entzug. Denn das, was wir immer zu denken versuchen, Heidegger nennt es das Zudenkende oder das Bedenklichste, bleibt uns letztlich unzugänglich. Zitat: Das Zudenkende wendet sich vom Menschen ab. Es entzieht sich ihm. Doch wie können wir von solchem, das sich einst entzieht, überhaupt das Geringste wissen oder es auch nur nennen? Was sich entzieht, versagt die Ankunft. Allein, das sich entziehen ist nicht nichts. Entzug ist Ereignis. Was sich entzieht, kann sogar den Menschen wesentlicher angehen und in den Anspruch nehmen als alles Anwesende, das ihn trifft und betrifft. Zitat Ende. Aha. Denken ist also durch Entzug bestimmt, durch den Mangel. Hier findet sich doch schon ein erster Hinweis auf den Grund meiner Abwehr. Das Denken in der Gegenwart zu entleeren, würde bedeuten, es von seinem Mangel zu befreien, Das heißt, diese seltsame Dynamik von Vergangenheit und Zukunft, von schon da und noch nicht da, aufzuheben und sich mit dem Jetzt zufrieden zu geben. Das ist allerdings nicht, wie Heidegger Gegenwart denkt. Denn die Gegenwart ist genau diese Dynamik. Vor allem aber, wichtig, könnte man meinen, dass Heidegger hier die Bewegung des Begehrens beschreibt. Denn das Begehren, wie Lacan es beschreibt, natürlich auch in Bezug auf Heidegger, ist ebenfalls durch den Mangel, also den Entzug bestimmt. Durch das noch nicht, das im schon da stets nur die Abwesenheit erkennt und sich damit eben nicht zufrieden geben will. Woraus sich eine Unruhe einstellt, die in einer Bewegung resultiert. Diese Bewegung nennt Heidegger den Zug. Zitat: Was sich uns entzieht, zieht uns dabei gerade mit. Ob wir es sogleich und überhaupt merken oder nicht. Wenn wir in den Zug des Entziehens gelangen, sind wir, ganz anders als die Zugvögel, auf dem Zug zu dem, was uns anzieht, indem es sich entzieht. Zitat Ende. Denken, so meine Behauptung, heißt hier also Begehren. An dieser Stelle ist nochmal zu betonen, dass das Begehren im psychoanalytischen Sinne unbewusst ist. Die vermeintlichen Objekte unseres Begehrens, das, wovon wir glauben, dass wir es unbedingt wollen, also das neueste Handy, die größere Wohnung, die Beförderung, all diese Objekte besetzen nur die Stelle eines Fehlobjekts. Einmal erreicht, verlieren sie ihre Anziehung. Das Objekt des Begehrens ist also vor allem dadurch bestimmt, dass es wechselt. Das ist es noch nicht. Man kann das, und das ist natürlich auch gemacht worden, konsumkritisch auslegen oder betrachten. Dann wird aus dem Begehren eine gierige Unruhe, die dafür sorgt, dass wir nie zufrieden sind. Kein Wunder also, dass alle möglichen Lebensratgeber und Achtsamkeitsbewegungen dazu raten, das Glück anderswo zu suchen und empfehlen, sich auf das zu besinnen, was man hat. Im Augenblick sein. Verweile doch, du bist so schön. Das große Faustsche Thema. Diese Lesart verkennt allerdings, dass das Objekt des Begehrens zwar ein Fehlobjekt ist, aber keins, auf das man verzichten könnte. Denn das Fehlen, der Entzug, ist, wie Heidegger schreibt, nicht nichts. Im Gegenteil, das Bedenklichste zeigt sich nur im Entzug. Der will mir das Denken ausreden, könnte also bedeuten, dass ich mich von dem Anspruch bedroht fühle, den Mangel selbst aufgeben zu sollen. Und damit das Begehren. Aber Moment mal, ich höre schon die Einwände. Ist Heidegger nicht selbst so eine Art Achtsamkeitsphilosoph? Gibt es nicht sogar zwei Texte von ihm zur Gelassenheit? Gibt es. Und die schaue ich mir jetzt an. Und zwar, um mit Heidegger und gegen Heidegger, beziehungsweise über ihn hinaus, dem Begehren als reiner Fluchtbewegung etwas entgegenzusetzen. Denn das Begehren alleine als gierige Unruhe zu beschreiben, greift mir selbst zu kurz. Ich bitte also eigentlich nicht um Geduld, sondern um gespannte Ungeduld. Denn das, was ich Heidegger entgegensetzen will, ist eines der schönsten literarischen Bilder für das Begehren, das ich bisher gefunden habe. Es handelt sich dabei um eine lustvoll gespannte, ungeduldige Pflanze. Das große Springkraut. Impatiens noli tangere. Großartig beschrieben von N. Cotton in ihrem jüngsten Buch Die Anleitung der Vorfahren. Aber vorher, wie gesagt, noch etwas Gelassenheit von Heidegger. Zwei Texte zur Gelassenheit also. Einmal die Niederschrift einer im Jahr 1955 gehaltenen Gedenkrede zum 175. Geburtstag des Komponisten Konradin Kreutzer und einen fiktiven Dialog zwischen einem Lehrer, einem Gelehrten und einem Forscher. In diesen beiden Texten stellt Heidegger erneut die Frage nach dem Denken. Und seine Diagnose fällt düster aus. Seiner Zeit, und damit meint er das Zeitalter der Technik, attestiert er Gedankenarmut. Nicht, dass der Mensch die Fähigkeit zu denken verloren habe, aber sie läge brach. Allerdings könne auch nur brach liegen, was sich theoretisch wieder bestellen lässt, wie zum Beispiel ein Acker. Es besteht also noch Hoffnung. Hätten wir es mit einer Autobahn statt einem Acker zu tun, dann sähe alles ganz anders aus. Denn wo nie etwas gewachsen ist, da wird auch nie etwas wachsen. Diese Unterscheidung gleich zu Beginn des Textes ist super wichtig. Denn hier deutet sich schon an, dass Heidegger agraridyllisch denkt. Was seine Sicht auf die Dinge, selbst dort, wo sie nicht ganz offen zur Heimat- oder Bauernromantik wird, was sie oft wird, eigentümlich beschränkt. Ich komme gleich drauf zurück. Zunächst aber weiter im Text. Der Mensch des technischen Zeitalters, so Heidegger, ist auf der Flucht. Wovor? Vor dem Denken selbst. Jedenfalls dort, wo das Denken forschend, planend und auf einen Zweck gerichtet ist. Das Eigenartige dieses Denkens ist, so Heidegger, dass es eigentlich Rechnen ist, weil es zielorientiert die Möglichkeiten durchspielt, also kalkuliert. Und in diesem Denken, das eigentlich Rechnen ist, so Heidegger, ist der Mensch auf der Flucht. Zitat: Das rechnende Denken hetzt von einer Chance zur nächsten. Das rechnende Denken hält nie still, kommt nicht zur Besinnung. Das rechnende Denken ist kein besinnliches Denken. Kein Denken, das dem Sinn nachdenkt, der in allem waltet, was ist. Zitat Ende. Dieser Art des Denkens, dem rechnenden Denken, setzt Heidegger nun eine andere entgegen, das besinnliche Nachdenken. Und er hält nicht damit hinterm Busch, welche der beiden Denkweisen er favorisiert. Dazu nimmt er einen gängigen Einwand gegen das Nachdenken vorweg, um ihm im nächsten Schritt zu widerlegen. Der Einwand nämlich, dass das bloße Nachdenken abgehoben ist. Zitat: Allein, so entgegnet man, das bloße Nachdenken schwebt doch unversehens über der Wirklichkeit. Es verliert den Boden. Es taugt nichts für die Bewältigung der laufenden Geschäfte. Es bringt nichts für die Durchführung einer Praxis. Zitat Ende. Hier haben wir sie also wieder, die Flugobjektmetapher, die ja auch schon Philipp Gaston ins Spiel gebracht hatte. Lässt das bloße Nachdenken nicht die Dinge hinter sich zurück? Ist nicht das kalkulierende Denken viel näher an den Dingen, weil es sich mit ihrer Materialität auseinandersetzen muss? Nicht für Heidegger. Denn Nachdenken heißt nicht automatisch, dass wir hoch hinaus müssen. Zitat: Es genügt, wenn wir beim Naheliegenden verweilen und uns auf das Nächstliegende besinnen. Auf das, was uns, jeden Einzelnen, hier und jetzt angeht. Hier, auf diesem Fleck Heimaterde, jetzt, in dieser gegenwärtigen Weltenstunde. Zitat Ende. Das besinnliche Nachdenken verweilt beim Naheliegenden. Es lässt sich auf die Dinge ein, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen. Denn das besinnliche Nachdenken fragt nach dem Sinn, nicht nach dem Zweck. Da sich der Sinn, der in allem waltet, klar, jedoch letztlich immer verbirgt, muss es offen bleiben. Und diese Offenheit nennt Heidegger Gelassenheit. In die Dinge eingelassen, zwischen den Dingen, sie jedoch weder bejahend noch verneinend, verharrt die Gelassenheit in einer Zwischenwelt und bleibt somit offen. Offen für das Geheimnis. Offen für den Sinn, der einem zwar teilweise entgegenkommt, sich aber gleichzeitig auch immer wieder entzieht. Gelassenheit will nichts. Sie zielt auf keinen Zweck. Sie kalkuliert nicht, sondern wartet, was sich zeigt. Allerdings, und hier nimmt Heidegger einen zweiten Einwand vorweg, allerdings sei Gelassenheit auch kein kraftloses Gleiten und Treibenlassen der Dinge. Man dürfe Gelassenheit nicht als passive Haltung missverstehen. Genauso wenig sei sie allerdings aktiv. Gelassenheit lässt für Heidegger die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv hinter sich. Sie ist weder abwartend, also passiv dem Treibenlassen der Dinge ausgeliefert, noch erwartend, sich aktiv eine Vorstellung dessen machen, was kommt, sondern einfach wartend. Die Gelassenheit ist ein Warten ohne Objekt und darin offen. Denn, so Heidegger, im Warten lassen wir das, worauf wir warten, offen. Dieses Denken ist keine rastlose Hetze, aber das bedeutet nicht, dass es unbewegt ist. Wir haben es hier mit einer bewegten Ruhe zu tun, wie Heidegger es nennt. Eine Ruhe, die kein Stillstand ist. Das finde ich sehr interessant. Natürlich im Sinne von interessant. Denn wenn man auf den ersten Blick meinen könnte, dass das rastlose rechnerische Denken eine Begehrensbewegung beschreibt, eine rastlose Begehrensbewegung, muss man hier doch eine Unterscheidung einführen. Denn das rechnende Denken ist zwar eine Fluchtbewegung, aber eben eine Flucht vor dem Denken. Ein Weglaufen vor dem eigentlichen Denken. Damit kann also nicht der Zug des Denkens selbst gemeint sein, den Heidegger in Was heißt Denken beschreibt. Daraus folgt doch, dass es eigentlich drei Arten von Denken gibt. Beziehungsweise zwei, wenn man an der zwei festhalten will, von denen die eine in sich selbst nochmal geteilt ist. Auf der einen Seite hätten wir dann das rechnende Denken, das eigentlich eine Flucht ist. Und auf der anderen Seite das besinnliche Nachdenken, das sich aber selbst nochmal teilt in einen durch Entzug gekennzeichneten Zug auf der einen und die bewegte Ruhe eines Wartens auf der anderen Seite. Ich lasse das rechnende Denken nun beiseite, um mich auf das andere Denken zu konzentrieren, das Heidegger in dem einen Text eben als Zug und in dem anderen als Gelassenheit beschreibt. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich glaube, nein. Ich glaube, mit den beiden Figuren beschreibt Heidegger Denken als Begehren, auch wenn er es nicht so nennt oder heißt. Allerdings handelt es sich hier um zwei Seiten ein und desselben Begehrens, die sich nur auf den ersten Blick widersprechen. Ich will diese Beobachtung nutzen, um meiner eigenen Theorie über das Begehren, die ich ja hier im Podcast immer weiterentwickle, etwas hinzuzufügen, das ich bisher außer Acht gelassen habe. Bisher habe ich vom Begehren als einer nomadischen Bewegung gesprochen. Ein Gedanke oder ein Begriff oder Konzept, den ich von Gilles Deleuze und Félix Guattari übernehme, was es mir erlaubt hat, auch Schaffensprozesse als Begehrensdynamiken zu beschreiben. Statt Kunstphilosophie über das Werk anzugehen, interessiert mich immer, was die Schaffenden umtreibt. Und das nomadische Begehren, das immer weiterzieht, weil kein Werk das letzte gewesen sein kann oder darf, ist dafür natürlich ein dienlicher Begriff. Mit Heideggers Gelassenheit will ich diesem nomadischen Begehren nun eine Kehrseite hinzufügen, die ich das sesshafte Begehren nenne. Was ich mir dadurch beschreiben zu können erhoffe, sind Zustände, in denen unter Umständen gar nicht produziert wird, die aber in den Zyklen des Schaffens unglaublich wichtig sind. Zustände, in denen sich der Blick von der Arbeit abwendet und wieder auf die Welt richtet. Ich meine damit diese Phasen, in denen man auf einmal loslässt, alles beiseite legt und wartet, was passiert. Natürlich nicht selten, nachdem man immer wieder gegen dieselbe Wand gelaufen ist, was unglaublich frustrierend sein kann. Und diese Frustration kann dann auch in einer Schaffenskrise münden, also wenn man nicht aufhört, gegen dieselbe Wand zu laufen, aber das muss auch nicht sein. Die Frustration kann auch eine andere Funktion erfüllen, nämlich, dass sich etwas löst. Und dann erzeugt Frustration Freiheit. Aber eine andere Freiheit als das wahllose Herumwandern der Gedanken. Das sieht interessanterweise auch Philipp Gaston so. Frustration, schreibt er, Frustration is one of the great things in art. Satisfaction is nothing. Warum? Warum is frustration one of the great things in art? Weil die Frustration anzeigt, dass es das noch nicht ist. Das Begehren kommt damit nicht etwa zum Erliegen, sondern stirbt sich gewissermaßen nach außen, bricht die Verengungen auf und macht die Schleusen wieder auf. This condition nennt Lydia Davis diese Zustände, in denen man so offen ist, dass alles einrühren kann. In this condition I'm stirred by beginnt ihr großartiges Gedicht mit demselben Titel, das ich natürlich in den Shownotes verlinke. In this condition I'm stirred by und dann folgt eine lange Liste von Menschen, Dingen, Bewegungen, Schatten, Formen. Alles dringt zu ihr durch und alles ist schmerzhaft lustvoll aufgeladen. Alles rührt sie. Diese Phasen der Offenheit, die essentiell sind, damit überhaupt irgendwas Neues entstehen kann, die habe ich bisher in meiner Theorie mit dem Fokus auf das nomadische Begehren nicht unterbringen können. Doch mit dem Begriff des sesshaften Begehrens, dieses Wartens ohne Objekt, dieser bewegten Ruhe, sind sie, glaube ich, ganz gut beschrieben. Dank Heidegger? Ja und nein. Denn an dieser Stelle muss ich auch ganz klar Position gegen ihn beziehen. Denn wenn ich vom sesshaften Begehren spreche, dann meine ich damit nicht, wie Heidegger es gern hätte, in der Erde verwurzelt. Denn der Gedankenschritt, den Heidegger macht, nachdem er in dem Text über Gelassenheit das besinnliche Nachdenken eingeführt hat, macht es einem schwer, im Text zu bleiben, ohne das Gefühl zu bekommen, dass man unter Heimaterde begraben wird. Der Text über die Gelassenheit ist ja eine Gedenkrede, gehalten in Heideggers Heimatstadt in Gedenken eines toten Komponisten. Und das Werk dieses Komponisten, findet Heidegger, sei, wie jedes gute Werk, die Frucht des Bodens, aus dem es stammt. Zitat: Gehört nicht zu jedem Gedeihen eines gediegenen Werks die Verwurzelung im Boden seiner Heimat? Und dann zitiert er Johann Peter Hebel, der schreibt: Wir sind Pflanzen, die, wir mögen es uns gerne gestehen oder nicht, mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können. Zitat Ende. Puh, erst die Verwurzelung in der Heimaterde erlaubt es, die Früchte des Geistes hervorzubringen. Denken bedeutet für Heidegger also, den Ruf der Erde zu hören, was wiederum im Werk mündet. Diese Art von Wurzelmetaphern versuchten schon Deleuze und Guattari mit ihrem Konzept des Rhizoms etwas entgegenzusetzen. Das wäre eine Art, damit umzugehen. Und nicht umsonst sind Rhizom- und Myzel-Metaphern gerade überall. Aber ich will an dieser Stelle nicht die Wurzel durch das Rhizom oder das Myzel ersetzen. Ich will das sesshafte Begehren überhaupt nicht irgendwo verankern. Ich will den Blick von Heideggers in den Boden eingelassener Pflanze weg und hin zu einer anderen Pflanze lenken, die mir nämlich viel besser zu verkörpern scheint, was es mit dem sesshaften Begehren auf sich hat. Diese Pflanze, ich habe sie vorhin schon angekündigt, trägt den wunderbaren Namen Impatiens noli tangere und beschrieben wird sie von N. Cotton. Diese Pflanze, das große Sprungkraut, kennen wahrscheinlich die meisten, denn nicht nur Kinder lieben es, die prallen Kapseln dieser Wald- und Wiesenblume zum Platzen zu bringen, wodurch die Samen dann in die Gegend geschleudert werden. Manche bilden sich nämlich gerne ein, man würde durch die Berührung kleine Orgasmen auslösen, schreibt Ann Cotton. Wobei es ihr selbst wiederum eher um den Aufbau der Kapsel als um den Zweck zu gehen scheint. Bevor ich die Stelle gleich vorlese, ein kurzer Einschub. Falls ich beim Lesen über die Pronomen stolpere, beziehungsweise die etwas ungewöhnlich klingen, dann liegt das daran, dass Ann Cotton hier das von ihr erfundene polnische Gendering verwendet. Das polnische Gendering funktioniert nach der Regel, alle für alle Geschlechter benötigten Buchstaben in gefälliger Reihenfolge ans Wortende. Und zur Erklärung schreibt sie, Zitat: Mit dieser Maßnahme sollte deutlich sein, dass es bei allen Arten von Gendering nicht um Korrektur, sondern um das Aufzeigen von Missständen geht. Gelöst werden müssen die Probleme außerhalb der Sprache. Zitat Ende. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell an diese Spracherfindung und sie erzeugt einen ganz eigenen Rhythmus, der mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Aber jetzt zur eigentlichen Stelle. Das Buch ist das Resultat eines Auslandssemesters, das Ann Cotton als Teil ihrer Promotion auf Hawaii verbrachte. Und hier an dieser Stelle, die mich interessiert, beschreibt sie die Anfänge, also wie es sie aus der Heimat wegzieht und warum ihre Wahl dann ausgerechnet auf Hawaii fällt. Zitat: Sehnsucht baut sich auf, denkt sie sich, wie die scheinbaren Sprungfedern der Samenkapsel des großen Springkrauts. Impatiens noli tangere. Es sind keine wirklichen Sprungfedern, hat sie ja gelesen, aber es fällt ihm schwer, seine jahrelange Vorstellung abzustellen. Darin schon wieder identifiziert sie sich mit der reaktionsfreudigen Kapselreife. Die Idee ist nicht abzuschütteln, dass hier, wie bei lockigen Haaren, ein ungleichmäßiger Wuchs für die Spiralspannung verantwortlich sei. Ein Zug, eine Neigung, eine Tendenz. Zitat Ende. Hier zieht es also auch, und zwar weg von zu Hause. Man könnte also meinen, es handelt sich um eine nomadische Sehnsucht, ein nomadisches Begehren. Aber das Bild des Sprungkrauts bringt auch die andere Seite des Begehrens ins Spiel, denn hier baut sich eine unbestimmbare Sehnsucht langsam auf Und zwar in den Kapseln des Sprungkrauts, das auf ein Ereignis wartet. Zitat: Es kringelt sich schon in der Kapsel. In der Kapsel kringelt es sich schon. Und dann streift ein vorbeigehendes großes Tier an, die Schalen fallen auseinander, alles fliegt und fällt an neue Stellen. Die Samen und die Streben, deren verspannter Zusammenhalt sie einschloss, sie schützte. Die Sprungfedern werden in den Boden integriert, wo sie gefallen sind. Ihr monatelanger, tendenziöser Aufbau war nur dazu da, diesen Moment zu ermöglichen, könnte man meinen. Zitat Ende. Auch hier ist also von einem Boden die Rede. Aber der Boden ist keine Metapher für die Heimat, sondern dafür, dass die Erzählerin auf ein Ereignis wartet, auf eine Berührung oder eine Begegnung, die die aufgestaute Sehnsucht bricht. In diesem Fall ist das Ereignis, dass sie beim zufälligen Lesen, ich glaube im Internet, auf die Texte eines Professors stößt, der an einer hawaiianischen Universität lehrt. Und es ist Liebe auf die erste Lektüre, schreibt sie. Denn aus diesen Texten spricht eine Stimme, deren Ton sie vertraut. Diese Begegnung, in diesem Fall mit Texten, ist wie das Tier, das zufällig am Springkraut vorbeikommt und damit eine Kapsel zum Springen bringt. An diesem Ereignis bricht sich die Sehnsucht und die Entscheidung fällt, und zwar auf Hawaii. Das Wichtige ist jedoch, dass die Sehnsucht zuerst da war. Eine Sehnsucht allerdings, ein Begehren, das nicht den Dingen hinterherjagt, sondern gespannt abwartet, was seiner Wege kommt. Und diese sesshafte, wartende Spannung erinnert doch sehr an die bewegte Ruhe von Heidegger, die hier allerdings nicht mit Gelassenheit, sondern mit Ungeduld zusammengebracht wird. Impatience, Impatience. Und damit wird ein wichtiger Aspekt benannt, der in Heideggers Bauernromantik leider vergraben bleibt. Dass das Warten gespannt und voller Lust sein kann. Auch dort, wo es vielleicht eine Schmerzlust ist. Ein sesshaftes Begehren, das sich der Ankunft des Ereignisses, wie Heidegger es wohl nennen würde, öffnet. Ich betone das deshalb, weil sich hier eine Umkehrung vollzieht, die bei Heidegger nicht zu finden ist. Denn Heidegger denkt das Schaffen, zumindest der Kunst, immer vom Werk her. Nicht, dass er sich nicht zu der Tätigkeit der Künstlerin äußern würde, aber die Künstlerin ist dazu da, das Werk zu verwirklichen. Meisterschaft, also die Fähigkeit, große Kunst hervorzubringen, resultiert bei Heidegger in einer Aufhebung der Künstlerin. Je größer ein Meister ist, desto mehr verschwindet er hinter seinem Werk, verkündet er in seiner Gedenkrede. Das heißt, der Meister hört den Ruf der Heimaterde und lässt sie durch sich hindurch sprechen. In einem anderen Text, der Ursprung des Kunstwerks, seiner Kunstphilosophie, wird er sogar noch deutlicher. Zitat: Gerade in der großen Kunst, und von ihr allein ist hier die Rede, bleibt der Künstler gegenüber dem Werk etwas Gleichgültiges. Fast wie ein im Schaffen sich selbst vernichtender Durchgang für den Hervorgang des Werkes. Zitat Ende. Die Künstlerin oder Künstlerni, wie Cotten hier wohl gendern würde, die Künstlerin ist nur Mittel zum Zweck. Was sie bewegt oder was sie antreibt, die Sehnsucht, das Begehren, verschwindet hinter dem Werk. Das macht Heideggers Kunstphilosophie auch so pathetisch. Denn das Werk muss bei Heidegger wirklich ganz schön viel leisten. Es muss Welten eröffnen, die Wahrheit ins Werk setzen und das Seinsgeschehen in sich versammeln. Ehrlich gesagt will ich eigentlich nicht Medium der Wahrheit sein müssen. Und wenn ich von Werken, also von den Arbeiten anderer, gerührt bin, dann auch nicht, weil ich das Gefühl habe, dem Sein ins Gesicht zu blicken. Sondern weil ich sehe, dass sie etwas umtreibt. Oder dass sie auf etwas zeigen, das uns alle umtreibt, auch wenn sie es nicht benennen können. Ja, dass es vielleicht alle umtreibt, weil man es nicht benennen kann. Aber es eben trotzdem versucht, auf seine eigene Weise und zwar immer wieder. Das Werk ist in meinen Augen also nicht das Ziel des Schaffens, der Zweck des Schaffens, sondern sein Nebenprodukt. Und Nebenprodukt meine ich hier nicht abwertend. Ich glaube, Ann Cotton sieht das auch so. Jedenfalls lese ich ihre weiteren Ausführungen zum Springkraut so. Zitat: Wenn Sie die Annahmen, dass die Explosion der Zweck oder der Sinn der Spirale des ungleichmäßigen Wachstums gewesen wäre, erkennt und weit von sich schleudert, dann sieht die Fortpflanzungsmethode plötzlich wie ein Unfall, ein Nebenprodukt, eine Kapitulation aufgestauter Sehnsucht aus. Zitat Ende. Bei Ann Cotton ist die Fortpflanzung nicht der Zweck der Sehnsucht, sondern ihr Nebenprodukt. So wie in meiner Theorie das Werk nicht der Zweck des Schaffens ist, sondern sein Nebenprodukt. Es geht bei all dem um die Sehnsucht, das ist der Punkt. Und um den vorhin aufgemachten Bogen zu schließen, wenn es eigentlich um die Sehnsucht geht, nicht um den Zweck der Sehnsucht, wenn die Sehnsucht selbst Zweck ist, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass ich mich bedroht fühle, wenn ich das Gefühl bekomme, jemand will mir ans Denken ran, weil Denken hier für Begehren, also Sehnsucht steht. Andererseits muss ich vielleicht doch anfangen, etwas besser zuzuhören, wenn von der Intensitätserfahrung in der Gegenwart die Rede ist. Denn vielleicht ist das nur ein anderer Name für das, was ich hier mit dem Begriff sesshaftes Begehren zu beschreiben versucht habe. Eine Intensität der Gegenwart, die allerdings nicht mit Präsenz gleichzusetzen ist. Eine Gegenwartserfahrung also, die nicht als das Ende der Sehnsucht aufzufassen ist, sondern als Sehnsucht ohne Objekt, als Warten ohne Objekt. Und Heidegger? Ist der noch zu retten? Also für eine Kunstphilosophie, die nicht unter dem Gewicht der Wahrheit zusammenbricht oder in Heimaterde versinkt? Ich glaube, ja, aber nur, wenn man sie in seinen späteren Texten wie »Was heißt Denken?« oder den Erörterungen zur Gelassenheit sucht und ein bisschen Erde abkratzt, statt in seinem eben schon kurz erwähnten Text »Der Ursprung des Kunstwerks«. Denn dieser Aufsatz ist, ich will nicht sagen unerträglich, aber doch nur mit sehr viel Wohlwollen oder ironischer Distanz zu lesen. Für Letzteres, also die ironische Distanz, entscheidet sich Peter Sloterdijk in seiner Vorlesungsreihe Ästhetische Positionen von 2001, die man auf YouTube anhören kann. Sloterdijk macht sich nämlich ganz schön über Heidegger lustig. Und seine Distanz ist dabei so überbetont, dass sie manchmal ein bisschen nervt. Aber trotzdem ist seine Kritik ziemlich gut. Denn auch Sloterdijk stört sich an dem Ruf der Erde, der durch den ganzen Text tönt, an der Bauernidylle, die Heidegger hier entwickelt. Im Text kulminiert diese Romantisierung des Landlebens in Heideggers berühmter Werkbesprechung einer Malerei von Van Gogh, auf der ein paar Bauernschuhe abgebildet sind. Dieses Bild setzt in Heideggers Augen die Wahrheit ins Werk, da es uns das Zeugsein des Zeugs vorführt. Und zwar nicht, indem es die Schuhe einfach repräsentiert, sondern indem es uns zeigt, was sich in den Schuhen alles versammelt. Nämlich die ganze Welt einer Bäuerin. Und das klingt dann so. Zitat: Aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeugs starrt die Mühsal der Arbeitsschritte. In der gediegenen Schwere des Schuhzeugs ist aufgestaut die Zähigkeit des langsamen Gangs durch die weithin gestreckten und immer gleichen Furchen des Ackers, über dem ein rauer Wind steht. Auf dem Leder liegt das Feuchte und Satte des Bodens. Unter den Sohlen schiebt sich hin die Einsamkeit des Feldwegs durch den sinkenden Abend. Und so weiter. Letztlich geht es darum, dass wir hier sehen sollen, dass die Lebenswelt der Bäuerin in die Erde eingelassen ist. Durch die Verlässlichkeit der Schuhe, des Zeugs, hat sie einen Zugang zu ihrer Zugehörigkeit zur Erde. Und was, fragt Sloterdijk, ist mit dem Stadtmenschen? Was ist mit dem Asphaltphänomenologen? Hat der keinen Zugang zu seiner Zugehörigkeit? Tja, wohl nicht. Wir erinnern uns, der brachliegende Acker macht Hoffnung, die Autobahn nicht. Als hätte der Stadtmensch keinen Zugang zur Eigentlichkeit. Was Heidegger aus Van Goghs Bild macht, sagt Sloterdijk, ist nicht die ins Werk gesetzte Wahrheit, sondern ein Plakat. Ein Werbeplakat, das uns die Sinnprivilegien des Dorflebens verkaufen will. Sloterdijks Ironie kann man amüsiert eine ganze Weile zuhören. Aber das Interessanteste daran ist, dass er die ironische Haltung nicht nur einnimmt, sondern dabei zugleich analysiert. Was sehr aufschlussreich ist bezüglich der künstlerischen oder denkerischen Freiheit, die ja schon Philipp Gasten problematisiert hatte. Ironie, so Sloterdijk, ist die Freiheit, sich den Dingen nach Belieben zu- oder abzuwenden. Und da niemand den KünstlerInnen ihre Themen vorgibt, sind sie maximal frei. Unterergriffen, nennt Sloterdijk das. Unterergriffen und überbefreit. Kein Wunder also, dass Gasten ein Problem mit zu viel Freiheit hat, denn er muss sich ja jeden Tag damit im Atelier herumschlagen. Und diese maximale Freiheit bringt die Schaffenden ganz schön in Bedrängnis. Denn wenn die Themenwahl vollkommen frei ist, ist alles möglich und damit irgendwie auch alles zufällig. Schaffen bedeutet dann, aus dieser Freiheit heraus eine Wahl treffen zu müssen, die sich dann aber nachträglich als Notwendigkeit erweisen soll. Denn sonst wäre das Schaffen ja einfach arbiträr. Frustration könnte Gasten deshalb so wichtig sein, weil die Frustration anzeigt, dass eben doch nicht alles geht. Manches bleibt einem einfach noch versperrt und anderes geht einfach nicht mehr. Sloterdijk vergleicht dieses Kontingenz-Notwendigkeitsdilemma mit der Partnerwahl. Eigentlich ein ganz guter Vergleich. Denn die erste Begegnung, also dass man seine Partnerin überhaupt kennenlernt, ihr über den Weg läuft, ist zufällig. Doch im Rückblick wird diese Zufälligkeit zur Notwendigkeit erklärt, da man sich ja nicht vorstellen will, dass man auch einfach mit jemand anderem hätte zusammen sein können. Man müsse in Freiheit springen und in Gebundenheit landen, sagt Sloterdijk aus seiner ironischen Distanz. Die missionarische Variante desselben Gedankens findet man übrigens bei Alain Badiou, denn der erklärt, dass man dem Ereignis, zum Beispiel dem Ereignis der Liebe, die Treue halten müsse. Unterergriffen also. Mit demselben Problem muss ich auch Heidegger rumschlagen. Weshalb man das Pathos von der Ursprung des Kunstwerks auch als eine Art Ironieabwehr lesen kann. Hier wird man nicht einfach von irgendwas ergriffen. Dem Werk kommt eine ganz andere Aufgabe zu. Es darf nicht Nebenprodukt einer Begehrensdynamik sein, sondern muss die Kontingenz des Künstlerdaseins in einen größeren Zusammenhang einbetten. Weshalb die Künstlerin dann auch hinter ihrem Werk verschwinden muss, denn sie muss ja dem Geschehen der Wahrheit Platz machen. Wie gesagt, ich glaube, die bessere Kunstphilosophie steckt eigentlich in Heideggers Ausführungen zum Denken. Weil einem hier kein überfrachtetes Werk die Sicht auf die Unterergriffenheit versperrt. Vielleicht auch, weil Heideggers eigenes Schaffen ja einfach sein Denken ist. Er also hier von sich selbst ausgehen muss und das heißt, hier auch seine eigene Frustration als Maßstab nehmen kann. Denn etwas frustrierend muss es ja schon sein, dass das Bedenklichste sich immer entzieht, oder? Doch auch hier gilt Philipp Gastens Credo, Satisfaction is nothing. Denn damit würde das Denken ja aufhören. Ob in nomadischer Unruhe oder sesshafter Anspannung, auch für das Denken gilt, dass man darauf wartet, ergriffen zu werden, dass einen etwas packt, einem etwas begegnet. Etwas, von dem man noch nicht weiß, was es ist. Das muss allerdings von außen kommen. Weshalb es bei Heidegger auch heißt, dass das Bedenklichste zu denken gibt. Und was macht man, wenn man etwas bekommt? Man sagt Danke. Zitat: Wenn wir das Bedenklichste denken, denken wir jenes an, was das Bedenklichste selber uns zu denken gibt. Dieses Andenken, das als Denken schon der eigentliche Dank ist, bedarf, um zu danken, nicht eines Vergeltens und Verdienens. Solches Danken ist kein Abgelten. Doch bleibt es ein Entgegentragen, wodurch wir jenes, was eigentlich zu denken gibt, erst eigens in seinem Wesen belassen. Zitat Ende. Denken ist also danken. Na dann können sich ja alle entspannen. Nein, so kann ich natürlich nicht aufhören. Denn Heidegger macht es einem hier viel zu leicht, ihn misszuverstehen. Als ging es darum, die Dinge in einer Art passiven Danksagung hinzunehmen. Dabei erfordert das, was einem zu denken gibt, doch auch immer eine Antwort. Denken als Danken kann also keine kontemplative Befriedung meinen. Und oft genug geht es mit Frustration oder Ungeduld einher, die dann wiederum ihre eigene Kraft entwickelt. Zum Beispiel, wenn die Spannung zu groß wird, wenn sich genug Sehnsucht aufgebaut hat. Deshalb ende ich nicht mit Heidegger, sondern lasse nochmal Ann Cotton zu Wort kommen. Denn im letzten Absatz des schon zitierten Textes kommen zwar ganz ähnliche Begriffe vor wie bei Heidegger, und doch klingt irgendwie alles ganz anders. Zitat: Auf Dank jedenfalls wartet keinere. Anerkennung ist der Beginn, nicht das Ende. Sie muss Boden werden, auf dem, was werden soll, sofort und unaufhaltsam sprießt. Aber sie ist ein Kind von Asphalt. Das Wissen, sich auf die Lippen beißen. Sein Mind ist ein Presslufthammer. Zitat Ende. Auch das Kind von Asphalt hat Zugang zum Boden. Allerdings ist der Boden hier kein heimatlicher Acker, in dem es sich verwurzeln will, und der Geist ist kein Äther, sondern ein Presslufthammer. Nomadisches und sesshaftes Begehren sind kein Widerspruch, sondern die zwei Seiten ein und derselben, unruhig gespannten, aber doch aufgespannt wartenden Dynamik. Und das heißt hier denken, denke ich jedenfalls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.